Valeria?
Ja?
Sag mal bitte was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal, herzlichen Glückwunsch zum leichten Dampf. Oder kürzer,
das weiß ich.
Zum leichten Dampf.
Ha, das weiß ich. С легким паром.
Спасибо. Gut, dass du das weißt.
Ja.
Ich bin Fan, weil ich liebe diesen Spruch.
Ja.
Und der fehlt mir so sehr in meinem persönlichen Alltag, weil nur Deutsche um mich herum sind.
Ja.
Und keiner mir sagen kann, с легким паром. Mann!
Meinem Freund erstmal beibringen, was das bedeutet. Das ist ja, also ne, jetzt denken sich vielleicht die Leute, die kein Russisch sprechen, was für ein Ding? Also was ist mit leichtem Dampf und so? Meine Mutter hat das erste Mal, ich weiß noch ganz genau, wie sie das allererste Mal zu mir gesagt hat. Da war ich nämlich noch ein Kind und ich kam so frisch gebadet aus dem Badezimmer raus und dann hat sie mir das so gesagt, so mit dem leichten Dampf, das Löchchen Badem und ich so, Und dann hat sie gemeint, ja, das sagt man so, wenn du quasi duschen warst und so erholt wirkst und quasi, das ist, glaube ich, etwas, was, kommt das nicht sogar aus der Sauna? Weil sie haben ja so
das
eine krasse
Saunakultur.
Sauna.
Ja, vor allem in Altrussland war das so, dass das heilig war sogar. Also Saunagänge waren heilig. Wenn du da irgendwie hingegangen bist, hast du dich von all der negativen Energie erholt und bist mit einem neuen quasi Leben aus dieser Sauna rausgegangen und alle haben zu dir gesagt, ich gratuliere dir zum leichten Dampf, Slöchchen Param. Und
ich finde,
das
hat was Schönes. Es hat was so.
Ich finde das wunderschön.
Entspanntes irgendwie. Ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, ich mag's.
Ich mag das auch. Ich war jetzt mit meinen deutschen Freundinnen auf Ibiza und irgendwann sind sie alle nacheinander dann aus der Dusche rausgegangen.
Und du immer
und
nur
ich
so
zu denen,
mit leichtem Param. Hast du auf Russisch gesagt?
Ja, ich habe gesagt, Slöchchen Param. Also was? Was hast du gesagt?
Ja, das ist
ja, das sagt man immer so, immer wenn man duschen war. Und meine Mama hat gesagt, also meine Mama sagt immer, dass man das aber nur sagen sollte, wenn du auch die Haare gewaschen hast. Also nur, wenn du dir jetzt den Körper gewaschen hast, dann sagt man eher nicht Slöchchen Param, aber wenn du auch die Haare gewaschen hast, dann sagt man Slöchchen Param. Und ich liebe das auch sehr. Und wie gesagt, mir fehlt das so ein bisschen im Alltag, dass man, dass ich das zu Leuten sage und dass man das zu mir sagt, wenn ich aus der Dusche rauskomme.
Also wenn ich dich zufällig mal erwische, wie du aus einer Dusche kommst, sage ich, habe ich den Spruch parat.
Ja, bitte, bitte, bitte.
Yo, people, hello an alle, die jetzt hier gerade unserem Sauna-Talk zugehört haben.
Boah, es ist aber auch warm wieder, ne?
Ja.
Schön, dass ihr auch schon so ein bisschen an die Sauna. Hallo, willkommen beim Nette Mädchen Podcast, dem Podcast von Das Ding. Wir sind Valeria und Vika.
Yes.
Und wieder für euch am Start. Alle zwei Wochen, wisst ihr Bescheid.
So, und ich glaube, wir fangen diese Podcast-Folge mal an mit einer Runde goldener Pelmeni-Sterne.
Ja, eine super Idee.
Die OG. Nette Mädchenhörer und Hörerinnen, die wissen, dass wir gerne goldene Pelmeni-Sterne verteilen, metaphorische Sterne verteilen für die Leute, die besonders aufmerksam unsere Folgen hören und uns dann sagen, was habt ihr da für einen Quatsch gelabert?
Also es ist einfach heftige Kritik von euch und wir geben
und
euch
wir verpacken
was Gutes.
Es voll schön.
Ja, genau.
Nee, es kann alles sein. Es kann eine, hallo, ihr habt da das gesagt, ich weiß da was ihr nicht wisst. Ja, also im Prinzip Kritik. letzte Folge mit dem lieben Anton habe ich so eine spontane Google-Session während der Podcast-Folge gemacht. Ich habe nämlich übersetzt, was eigentlich queer auf Russisch und queer und das, was das bedeutet. Und das bedeutet seltsam, anders, der Norm abweichend sowas, ne? Und ich habe mich dann so ein bisschen drüber, oder wir alle haben uns eigentlich so ein bisschen drüber aufgeregt und waren so ein bisschen verwundert darüber. Also Anton auch. Shoutout übrigens, falls er uns wieder zuhört.
Yes, Grüße.
Genau, und ich habe das dann damals auch gepostet und war so, boah, voll krass und so. Und dann schreiben mir so irgendwie eine Handvoll Leute mit, ja, aber also queer, die Bedeutung ist ja das. Also die Bedeutung ist seltsam. Von daher, das ist ja früher quasi also, mal eine Beleidigung gewesen. Das kommt daher aus von dieser Wortbedeutung, seltsam, schräg, schief und so. Und dann war ich so, oh no. Ja. Es ist mittlerweile
wir wissen noch nicht mal, was das auf Russisch heißt, aber wir wissen es auch nicht, was das auf Deutsch bedeutet.
Oder auf Englisch. Also ich weiß auf keiner Sprache anscheinend.
Ja.
Nee, aber dann habe ich mal mich schlau gemacht und deswegen nur noch mal, damit alle up to date Date sind, weil ich fand das tatsächlich ganz spannend. Mir haben auch Menschen, die sich als queer identifizieren, auf diese Story geantwortet und haben dann sowas gesagt wie, oh Mann, voll krass, dass das in Russland so ist. Also selbst die wussten das dann zum Teil gar nicht. Mhm. Was ja irgendwie auch ein ganz gutes Zeichen ist, dass es mittlerweile so weit weg ist, dass das irgendwie gar nicht mehr so negativ wahrgenommen wird von vielen. Auf jeden Fall ist es eben so, dass das früher als Beleidigung verwendet wurde und dann über die Jahre so reclaimed wurde sozusagen. Also das bedeutet, man hat dann irgendwann angefangen, das als Selbstbezeichnung zu verwenden und das dann dadurch positiv konnotiert. So. Mhm. Und in dem Sinne eben ganz cool, dass dieser negative Begriff für uns so weit weg ist, dass wir gar nicht mehr wissen. Das hat mir so, ne, so rede ich mir das gerade gut, dass ich das verkackt habe letzte Folge. Naja.
Also goldene Pelmeni gehen raus an.
Also Shoutout zum einen an Andreas und Shoutout an Relu, die mir beide DMs geschrieben haben und mich darauf oder uns darauf freundlich hingewiesen haben. Goldene Pelmeni-Stelle an euch.
Ja, Sterne. Und wo wir schon bei goldenen Pelmeni-Sternchen sind, ein goldenen Pelmeni-Stern muss auch noch an die Anna raus. Sie hat mir per DM geschrieben auf Instagram. Und zwar haben wir mal in einer Folge, in der Folge Nummer 15, über das Pumpernickelbrot gesprochen. Weißt du noch?
Nein.
Okay, wow. Ich glaube, du interessierst dich gar nicht für unseren Podcast.
Ich glaube, die Leute wissen mehr, was wir in unserem Podcast sagen, als wir, ehrlich gesagt.
Jedenfalls haben wir da über das Pumpernickelbrot gesprochen. Ich habe dich gefragt, was heißt Pumpernickelbrot auf Russisch?
Ach, du wusstest das nicht,
ja, doch. Wie immer. Ja, ja. Und ich wusste es aber auch nicht. Und klingt Anna hat geschrieben, sie denkt, sie weiß, wie dieses Brot eventuell heißen könnte. Mhm. Und sie sagt, Baradinski Chleb. Das ist so ein ganz, ganz typisch russisches Brot, einfach aus Roggenmehl. Mhm. Und das schmeckt aber, finde ich, nicht exakt wie Pumpernickel, aber schon ähnlich. Also da hat sie schon auf jeden Fall recht, weil es hat genau so einen hohen Roggenanteil und ist halt sehr dunkel. Und deswegen heißt es Baradinski Chleb. Also falls wir
im russischen Laden des Vertrauens sind und das zufällig sehen, nehmen wir das mit.
Genau. Goldene Pelmeni-Sternchen an Anna.
Wupp, wupp. Sehr gut.
Sehr schön.
Jo, so. Jetzt möchten wir vielleicht auch mal ganz kurz, du hast es ja schon angesprochen, es ist heiß.
Es ist warm.
Wir sind hier gerade in so einer, wann auch immer ihr das hört, aber wir sind gerade in so einer sehr heißen
Sommersituation.
Sommerpause, nee, nicht Sommerpause, aber Sommersituation.
Machen wir eigentlich irgendwann mal eine Sommerpause, Valeria? Weißt du, andere große, bekannte Podcasts hauen dann einfach für 3-4 Wochen oder 2 Monate ab und wir sitzen immer noch bei Sommer hier.
Ich finde es so lustig, ich habe neulich einen Tweet dazu gesehen, da hat jemand gesagt, wieso müssen sich Laber-Podcasts eigentlich vom Labern erholen? Und dann hat jemand geantwortet, nein, wir müssen uns von ihnen erholen. Also vielleicht müsst ihr euch von uns erholen, dann machen wir eventuell eine. Aber das lassen wir euch auf jeden Fall noch wissen. Vorher möchte ich einmal ganz kurz über etwas sprechen, was mich jeden Sommer so ein bisschen, ich sag mal, beschäftigt, weil ich mit meiner Mutter hitzige Diskussionen führe. Und zwar zum Thema Sonnencreme. Es ist nämlich so, ich würde sagen, wir leben mittlerweile in so einer Zeit, wo die meisten Leute verstanden haben, man sollte Sonnencreme benutzen. Also wenn man nicht unbedingt irgendwie wirklich irreparablen Schaden an der Haut haben möchte, irgendwann sollte man eigentlich lieber mehr als wenig Sonnencreme benutzen.
Der schlimmste Faktor für Hautalterung übrigens.
Genau, und deswegen vielleicht auch. Also ich benutze relativ akribisch tatsächlich jeden Tag, auch im Winter, Sonnencreme an meinem Gesicht, weil ich irgendwann mitbekommen habe, hey, das ist etwas, was richtig gut ist, so. Vor allem, wenn man das, ne, weil man möchte ja die Hautalterung eher vorbeugen, statt dann versuchen, irgendwas daran zu machen. Deswegen dachte ich, gut. Es wird wahrscheinlich nicht schaden. Ich bin da auch im Sommer immer sehr, ich vergesse es, ach da, ich bin nicht perfekt, ne? Ich war jetzt neulich, habe ich am Wochenende ein Kinderfest in Stuttgart moderiert und auch da, ich habe vergessen, meinen gesamten Körper einzucremen, war auf der Bühne bei voller Hitze den ganzen Tag lang und habe natürlich einen fetten Sonnenbrand davon getragen. Also ich tue jetzt so auf verantwortungsvoll, ich bin's nicht. Aber I'm trying. Aber ich habe neulich mit meiner Mom eine Diskussion gehabt. Sie hat mir nämlich dann erzählt, wie so ihr Wochenende war und dass sie im Schwimmbad mit den ganzen Kids war, also mit meinen Geschwistern. Und sie war dann so in so einem Nebensatz, sagt sie so, ja, und ach, ich habe leider die Sonnencreme vergessen und alle sind irgendwie völlig verbrannt. Aber ist ja nicht so schlimm. Und ich erinnere mich noch jedes Mal, wenn ich auch mit ihr so irgendwie weg war, im Urlaub war oder so, dann weiß ich auch, dass sie da schon eine sehr extreme Einstellung hatte zu Sonnencreme so. Also im Sinne von quasi keine. Sie hat hat nicht so viel davon gehalten und war eher so, Hauptsache du wirst braun oder schön gebräunt und scheiß auf Schutz so.
Und ich kenne das aber von voll vielen deutschen Familien, dass sie das so sagen. Echt?
Ja. Ich kenne die Deutschen.
Ja, so aus dem Ruhrpott, ne? Hör mal, wir brauchen ein bisschen mehr Bräume, was? Ah, ja. Also,
ich finde es lustig, weil ich war im Urlaub vor kurzem hier in Südfrankreich und da hat man die Deutschen erkannt, weil sie sich so diese ganz bekannte Sonnencreme-Marke, so ein richtig so 50er auf ihre Schienbeine, auf ihre Schneeweißen geschmiert haben. Und hast du mir gedacht, okay, die sprechen auch noch Deutsch und ich, ja, check's out. Aber auf jeden Fall habe ich dann mit ihr versucht zu diskutieren. Und ich dachte mir so, komm, ich versuche es jetzt nochmal. Und ihr versucht beizubringen, dass das wirklich wichtig ist, auch so, yeah, ne, für sie und für alle anderen auch. Und sag ihr so, ja, naja, es ist schon nicht so cool. Und eigentlich ist es schon wichtig, weil die Haut, die merkt sich das ja auch. Und ich habe neulich auch ein Video darüber gesehen, wo DermatologInnen darüber geredet haben, dass es gar nicht so eine gesunde Bräune gibt, sondern dass jede Bräune eigentlich ungesund ist. Weil die gesündeste Bräune wäre quasi, wenn du keine hast. So.
Ja. Genau. Und der schönste Sonnenbrand beziehungsweise die schönste Bräune bekommst du immer im Schatten eigentlich. Ja, weil da bleibt sie am längsten auf der Haut. Das habe ich zumindest auch gehört.
Man sagt ja auch, man soll die Mittagssonne, die aggressive meiden und so.
Ja, sowieso.
So, und dann habe ich ihr das halt versucht zu sagen. Und dann kam eine lange Sprachnachricht zurück. Und in dieser Sprachnachricht hat sie erstmal ausgeholt mit, also in Russland hatten wir gar keine Creme für Sonnenschutz. Und ich frage mich heute, wie haben wir damals gelebt? Und ich bin so oft verbrannt und es ist nie was passiert. Also so richtig so dieses, früher war das doch auch nicht so schlimm. Und irgendwann haben wir uns dann sagt sie so, wir haben uns Kefir und Smetana auf unsere Haut geschmiert. Smetana ist ja Schmand, unter anderem. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgecheckt, aber ich glaube nicht so das Gute, was man machen sollte, nicht so das Beste mit Lebensmitteln.
Also das hat meine Mutter aber auch immer gemacht. Früher,
ich glaube, gerade mit Verbrennungen und so sollte man richtig vorsichtig sein mit Lebensmitteln, die du auf die Haut schmierst. Genau, dann hat sie gesagt, dass man ihr quasi so eine Creme empfohlen hat, die einfach nur gegen Verbrennungen ist. Also wenn es dann schon zu spät war, dann hat sie gemeint, ja, dann haben wir halt diese Creme gegen Verbrennungen benutzt und gut ist. Und ich war so, okay, aber das heißt ja nichts. Und die so, ja, und außerdem, und meine Uroma, die ist 96 geworden und die hat sich auch nie eingeschmiert.
Aber das ist komisch, ne? Weil, guck mal, eigentlich, wir haben ja schon voll oft darüber geredet, dass Russinnen und Russen extrem darauf achten, was sie essen, wie sie ihr Leben leben mit Medikamenten oder sonst was, dass sie immer auf die Gesundheit achten, dass Gesundheit das Wichtigste ist. Das ist ja das, was man sich ja immer wünscht. Aber bei der Sonne sagt deine russische Mutter, nope, ich mache lieber gar nichts. Früher haben wir es auch irgendwie geschafft. Ja, ich mache es lieber mit Kefir. Was ist da los?
Ja, sie meinte, sie hat das nie so gelernt und deswegen ist ja auch alles gut gelaufen und halt so dieses Standard, hallo, früher war es ja auch kein Problem, warum sollte das jetzt? Also da kann man auch immer, ich habe das Gefühl, da kannst du mit Zahlen und Fakten und Studien, Untersuchungen und das ist egal. Es wird sie, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr umsetzen. Und es ist okay. It is what it is. Aber das ist ein Reibungspunkt, den ich mit ihr jedes Mal habe, wenn es um Sonne und Sommer und Sonnencreme geht.
Witzig. Nee, also das kenne ich von meiner Mama nicht. Sie achtet immer ganz extrem darauf, geht nicht in die Sonne, zur Mittagssonne, versteckt sich immer vor der Sonne. Aber diese Geschichten mit Kefir und Smetana und Quark und so weiter, nach dem Sonnenbrand, glaube ich, habe ich schon gehört. Also sie sich das auch drauf geschmiert haben aufs Gesicht.
Also vielleicht
oder
wieder,
oder was auch immer.
Vielleicht wieder Kategorie meine Mutter-Ding und nicht Russland-Ding. So, who knows.
Ja,
aber es bringt mich zu der Frage der Woche, die ich dieses Mal an dich stellen möchte, liebe Vika. Und zwar reden wir ja jetzt gerade so ein bisschen über Sonne und Sommer und so. Und ich möchte von dir wissen, was ist denn das typisch Russischste, was du je im Sommerurlaub erlebt hast? Weil ich persönlich habe ja nie in Russland Urlaub gemacht oder während ich in Russland war Urlaub gemacht. Immer nur in Deutschland beziehungsweise hauptsächlich dann Europa. Und ich will wissen, wie es denn gewesen wäre, wenn. Deswegen hau doch mal raus.
Ja, also das typisch Russischste, was ich je im Sommerurlaub erlebt habe. Also ich bin ja in Russland aufgewachsen und wenn du in Russland aufgewachsen bist und da immer Sommerurlaub gemacht hast, dann ist ja schon mal alles generell typisch russisch.
Das stimmt.
Vielleicht mal ganz kurz ausholen. Ich habe das auch schon mal in dem Podcast erzählt, öfter mal, dass meine Family und ich oft am Schwarzen Meer waren, um dort Urlaub zu machen. Und vielleicht kennen einige Hörerinnen und Hörer so Orte wie Gelendzhik, Dschukba, Anapa, Archipel Ossipovka, Dimnomorsk. Das sind alles Städte an der Küste. Wunderschön. Und also es gibt wirklich da mehrere Dinge, die, direkt in den Sinn kommt. Zum Beispiel natürlich ganz typische Gerichte von der Schwarzmeerküste. Mhm. Da gibt es ganz, ganz viel. Aber was mich ganz, ganz, ganz besonders an diese Sommerurlaube erinnert, ist Garache Kukuruse. Maiskolben, also heißer Maiskolben.
Maiskolben am Strand.
Am Strand, genau. Ich kann mich daran erinnern, dass da immer Verkäuferinnen mit Eimern Maiskolben vorbeigelaufen sind aus diesem Eimer, dampft alles nach oben. Also wow. Du siehst, es ist ein heißer Eimer, bei 35, 40 Grad läuft sie da rum und verkauft diese Garache Cucuruza und alle essen das total gerne, schön reinbeißen, Salz drüber streuen und perfekt. Also das ist so für mich das typisch russische Sommeressen am Strand. Oder auch, ich liebe das extrem, Churchela. Churchela, ich habe mal nachgeschaut, das ist eigentlich eine Nationalspezialität aus Georgien.
Ich wollte gerade sagen, das klingt nämlich nicht so russisch.
Genau, also das sind Nüsse, Trauben, oder anderes Obst, das ist alles in so einen Traubensaft getunkt und dann wird der Traubensaft dick. Und dann isst man das von so einem Faden ab. Ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt. Es ist wie so eine lange Wurst an Obst und Nüssen, die dann quasi da rauskommt. Und es erinnert vielleicht ein bisschen an Erdbeeren in Schokolade vom Weihnachtsmarkt. So sieht's aus. Aber halt in diesen Traubenmost, Traubensaft, irgendwas verdickt.
Geil. Ich liebe georgisches Essen. Das ist so, so, so wahnsinnig lecker.
Ja, wir bräuchten mal Tipps für gute georgische Restaurants in Deutschland, weil als ich mal in St. Petersburg oder Moskau war, war an jeder Ecke ein georgisches Restaurant. Und hier, ich kenne keine. Leute, wenn ihr irgendwas kennt, sagt bitte Bescheid, einfach an jettemädchen@dasding.de oder uns einfach per DM schreiben. Mich würde es wirklich interessieren. Ich würde es gerne mal essen.
Oder wenn ihr selbst noch nicht drin wart, dann geht mal rein. Geht mal rein und probiert's aus, Leute. Es ist richtig, richtig gut.
So, und das, also diese Gerichte an der Schwarzmeerküste, typisch jetzt für mich persönlich russisches Urlaubsding. Mhm. Und zum Zweiten erinnere ich mich an Ferienlager, an Lager Letem. Lager im Sommer. In Russland sind die Sommerferien ja 3 Monate lang.
Genau.
Und da schicken Eltern immer ihre Kinder da auch mal für 1 bis 2 Monate weit weg. Für sie ist das eine richtige Erholung wahrscheinlich, für die Kids auch total. Und ich war, glaube ich, mit 7 oder so zum ersten Mal in einem Ferienlager. Mhm. Und ich glaube, das war in der Nähe von Pskov. Und das war so eine Art Waldgebiet. Und wir haben da Sport gemacht.
Was macht man da? Wofür ist das? Einfach so Freizeitlager, wo man dann sich sportlich betätigt oder mit anderen Kindern, die man auch gar nicht kennt oder was dann abhängt?
Genau, man kennt niemanden eigentlich. Also nee, gar niemanden. Und du wirst eingeteilt in Altersgruppen und die Ältesten, das sind immer quasi die Anführer der Truppe. Sie erklären dir dann auch immer alles. Sie waren auch schon öfter bestimmt in diesem Ferienlager und die sind quasi so die Coolen und die Kleinen, die da kommen, die müssen halt alles mitmachen. Und das sind.
Gab es da so Mutproben und so?
Ja, auch sowas. Also, ich kann mich daran erinnern, dass wir wandern waren und uns beigebracht wurde, wie man durch einen Wald wandert, welche Pilze man lieber nicht einsammelt und nicht isst, welche Beeren man nicht essen sollte. Wir sind so ein bisschen so an Schlangen vorbeigelaufen, weiß ich noch. Ich hatte richtig Panik. Ich hatte voll Schiss davor.
Wow.
Wir waren schwimmen, dann gab es verschiedene Wettbewerbe und Spiele und so Kinderdiskus, also so ein ganz großes Programm. Und oh Gott, Kinderdiskus, stimmt, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das Komische war auch immer in Russland, dass alle Mädchen bei solchen Kinderdiskus saßen und erst gewartet haben, bis sie von Jungs eingeladen werden zum Tanzen. Kennst du das auch?
Nope. Also ich war ja auch quasi in Urlauben mit Kinderdiskos, aber halt dann so in Europa oder wo man halt so typischerweise Urlaub macht. Und also Kinderdisco, großes Ding. Ich kenne noch alle Lieder auf jeden Fall. Dieses I am the music man, I come from everywhere and I can play. What can you play?
Kenn ich nicht.
I play the piano.
Was?
Man soll ja nicht singen.
Eine Gesangseinlage.
Sorry. Aber da tanzen einfach alle in einem Kreis. Eine Choreografie, die in jedem Land, wo es diese Kinderdisco, Minidisco gibt, die gleiche ist. Von daher.
Das hätte ich mir gewünscht. Das hätte ich mir gewünscht, weil da saßen alle Mädchen rum und warteten, bis irgendein Junge aufgestanden ist und gesagt hat: Kommst du bitte so weit? Willst du mit mir tanzen? Und dann ist man tanzen gegangen, aber pass auf. man ist nicht einfach tanzen gegangen wie in einer Disco, wo man tanzt und zu schnell Musik sich bewegt, sondern es waren immer langsame Tänze. Also man stand da so zu zweit, der Junge fasst dich quasi an die Hüfte und du legst deine beiden Arme auf die Schulter von dem Typen und dann tanzt ihr so. So wackelig. Ganz peinlich. Und ich kenne das nur von russischen Diskos. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen. Auf einmal gehen hier alle voll ab mit Sockenparty und Party, Party, Party.
Was meinst
ganz
du mit
anders.
Sockenparty?
Ja, ich war auf der Realschule und da hatten wir Sockenpartys.
Was?
Wir hatten so eine Aula und haben alle Socken angezogen. Und es hieß ja, die Party ist jetzt, also ihr zieht Socken an und tanzt. Ich, keine Ahnung, frag mich nicht.
Ich weiß jetzt nicht, ob das so typisch ist, das mit der Sockenparty. Aber okay, also ich kenne keine. Aber ich finde es ziemlich crazy, dass man da quasi diese Rollen oder halt so dieses, ne, der Mann muss die Frau fragen und dann ist direkt auch schon so ein weirder Tanz mit irgendwie, der ja auch eher so von Erwachsenen wahrscheinlich getanzt wird und nicht von Kindern.
Mir hat das auch keinen Spaß gemacht. Und ich wurde wahrscheinlich auch eh sowieso damals nicht eingeladen. Ich glaube, ich saß sehr, sehr lange und habe gewartet, bis irgendeiner mit mir tanzen möchte. Naja, war jetzt auch nicht so schlimm.
Hä, das ist richtig crazy irgendwie.
Ja. Also Lager und Schwarzes Meer und mein Onkel, der mit einem Handtuch um seinen Bierbauch sitzt und sonst gar nichts anhat.
Wow.
Und Hummer essen. Hummer, also diese Raki aus so einem heißen, aus so einem Topf. Daran erinnere ich mich im Sommer. Daran muss ich denken, wenn ich an Russland denke und Sommer, ja.
Mega spannend. Bei mir ist nämlich Sommer immer so ein bisschen, ich sag mal, so dieser typische migrantische Familie versucht möglichst günstig, am besten noch in der Nebensaison Urlaub zu machen. Meine Mutter hat mir witzigerweise neulich noch erzählt, sie wurde auch mal so richtig abgezockt, weil sie halt damals kaum Deutsch gesprochen hat und dann halt das alles übers Telefon gebucht hat und dann quasi einfach nur komplett halt sehr viel mehr Geld bezahlen musste und halt nicht wusste, was so der Orientierungswert ist. War, glaube ich, der allererste Urlaub ever. Mhm. Und und weil es eben günstig sein musste, erinnere ich mich vor allen Dingen an diese ewig langen Busfahrten. Also wir sind immer mit dem Bus nach Spanien oder sowas
zwei
gefahren.
Tage lang, schön im Bus. Ja.
Schön auf jeden Fall mindestens über 24 Stunden fahren. Und es war immer eine richtige Tortur, weiß ich noch. Also ich weiß noch, wir haben alle Reisetabletten geballert. Und dann diese Reisetabletten machen wahnsinnig müde. Also du wirst immer komplett aus dem Leben rausgekickt.
Okay.
Aber irgendwann, wenn man so lange fährt, verlieren die halt ihre Wirkung, ne? Und dann merkst du irgendwann, da wird es dann vielleicht auch heiß im Bus und dann hörst du vielleicht auch irgendwie das ein oder andere Kotzgeräusch. Meistens kam es auch aus unserer Ecke.
Und vor allem im Bus kannst du nie schlafen.
Oh,
ich finde,
nee.
Schlafen im Bus ist wirklich das Allerschlimmste.
Mit dieser Reisetablette geht das sehr gut.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Du wirst da komplett aus dem Leben geworfen.
Und dann wachst du auf und du hast komplett so einen Nackenbruch.
Ja, das
weil
auch.
Weil du irgendwie so ganz komisch gelegen hast.
Dann wachst du auf und hast erstmal wahnsinnig Hunger, weil du weißt nicht, wie lange du durchgeschlafen hast. Und dann packen alle ihre, weißt du, das waren dann voll oft auch so, glaube ich, viele russische Gruppen im Bus. Und dann packen die halt aber auch so ihre Zwiebelgerichte und Pirashki und so aus und irgendwie Eier und dann hast du so eine Mischung aus einem richtig, also ich sag mal so eine Mischung aus heißem Bus, vielleicht ein bisschen Kotze auch, Eiergeruch,
sogar?
Zwiebel und ja, also sowas.
So kann der Urlaub starten.
So und dann, weißt du, brauchst du erstmal auf jeden Fall
den Urlaub.
So und nicht
anders für russische Familien.
Und dann bist du halt in diesem Urlaubsland und dann geht's halt auch nochmal zurück und davor hat es einem dann auch immer sehr gegraust. Also nee, ich sag mal so, es klingt jetzt voll undankbar. Als Kind wusste ich ja nicht, dass es auch anders geht, deswegen war das für mich in dem Sinne zwar also anstrengend immer, aber der Urlaub an sich war wahnsinnig cool, ne? Du warst ja trotzdem, also meine Mutter hat immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass man trotzdem irgendwie Meeresluft und am Strand und so.
Ja.
Und das war ihr halt wichtig, egal wie wenig halt da war, wir an Geld hatten, mindestens einmal, egal wie günstig es auch nur irgendwie geht, ans Meer mit der gesamten Family irgendwie. Von daher ja, lieber so, als dass man das halt gar nicht irgendwie hatte, weil auch da kenne ich Leute, die das gar nicht gemacht haben, weil das Geld einfach zum Beispiel zu knapp war. Und deswegen bin ich ja froh, dass ich irgendwie trotzdem diese Erlebnisse am Strand hatte. So.
Ja, ich kann mich daran erinnern an so Gespräche, als ich schon in Deutschland war mit jungen Leuten und da war das so, ja, wo fährst du in den Urlaub hin? Ja, nach Spanien oder ja, nach Italien oder Griechenland und du? Und ich immer, zu meinem Opa nach Russland. Und das klang immer so komisch, aber ja, es war vielleicht jetzt nicht immer so der Urlaub, der zu vergleichen ist mit so einem Griechenland-Urlaub damals. Aber es war trotzdem immer wunderschön, weil man ja die Familie dann immer gesehen hat und die alte Bruchbude von meinem Opa sauber gemacht hat nochmal. Und ja, da waren ja auch immer so Tätigkeiten, die man dann im Urlaub machen musste. Also es ist nicht einfach nur in den Urlaub fahren und am Meer liegen, sondern wenn du dann deinen Opa gesehen hast, also bei mir war das so, da genau, haben wir viel aufgeräumt bei ihm, waren viel mit ihm spazieren, haben Essen eingekauft und so weiter. Das war auch schon so ein bisschen Arbeit da, würde ich sagen.
War auch viel Haushalten, sage ich jetzt mal
ja,
so. Ne?
Ja, genau, ja. Aber war eine schöne Zeit. Und ich kann mich auch an so einen ersten Urlaub erinnern, wo wir dann auch nach Spanien mit dem Bus gefahren sind. Auch 2 Tage lang und in so ein billiges Hotel auch mit ganz vielen Russinnen und Russen gefahren sind. Aber das war voll das Highlight, weil ich habe noch nie davor Buffet-Essen gehabt.
Oh,
also ich
yeah.
wusste nicht, was das ist, so für ein Buffet zu essen um 12 Uhr mittags. Und da gab es es immer und das war voll das Highlight.
Daran erinnere ich mich auch. Und halt so dieses, was halt auch meine Mom dann immer gemacht hat, immer so die schön die Halbpension buchen, weil es natürlich günstiger ist. Ne? Das heißt, du isst halt dann nur Frühstück und halt Abend und nicht mittags. Mittags denkt man sich, ist man ja eh am Strand. Aber dann gab es dann immer so, sagt sie immer zu mir, halte Ausschau, kommt jetzt ein Team vom Hotelpersonal oder nicht? Und mir war das dann immer so unangenehm. Ich habe ja schon mal erzählt, so meine Mom ist eher die Regeln gerne mal bricht und ich bin eher die sehr gerne mal sich an Regeln hält. Und dann war sie so und dann immer, wenn jemand halt, sie hat sich dann so richtig so Butterbrote geschmiert und so Brote geschmiert für den Strand, für uns alle und einen Haufen Pfirsiche und Äpfel und so aus dem Buffet mitgenommen. Und ich immer so, nein, oh Gott, hoffentlich erwischt uns keiner. Aber ich meine, sie hat es genau richtig gemacht, ne, in dem Sinne. Und deswegen ist für mich auch jedes Mal so diese Hotel Butterbrote und vor allen Dingen Pfirsiche am Strand ist für mich auch für immer so ein Strandessen, weil wir das halt immer hatten wegen der Halbpension.
Und wenn man die dann am Strand rausholt, dann sind die alle matschig. Aber
ja,
egal.
Genau, es sind matschig und die sind auch komplett, also die, aber gut, du bist komplett als Kind dann so hungrig, weil du bist ausgepowert durch die ganzen, weiß ich nicht, Meere und Wellen und keine Ahnung, was man so alles macht. Und dann ist es ja auch egal, so was du da isst. Hauptsache, du hast irgendwas im Magen. Von daher,
das war das,
woran ich ganz gerne so jetzt auch rückblickend denke, auch wenn ich es in dem Moment immer sehr schwierig fand.
Übrigens, Leute, wenn ihr jetzt gerade diesen Podcast hört und euch denkt, ja, normalerweise fliege ich ja eigentlich auch immer zu meinen Großeltern oder zu meiner Familie, zum Beispiel nach Russland, ist ja jetzt gerade ein bisschen schwierig. Und ich glaube, auch andersrum ist es schwierig. Also Leute, die irgendwie aus Russland oder aus anderen Sowjetstaaten Leute hier besuchen wollen, also aus anderen alten Sowjetstaaten Familie hier in Deutschland besuchen wollen, ist, glaube ich, auch nicht oft nicht so einfach, jetzt gerade wegen der Lage, auch in der Ukraine. Und ich habe gelesen, dass man es irgendwie über Umwege schafft, dann durch die Türkei zum Beispiel nach Deutschland zu kommen oder durch Lettland und so weiter. Aber es ist ein bisschen natürlich schwierig und die Leute haben auch gerade finanziellen Struggle. Deswegen kann man jetzt auch nicht einfach so mal eben die Familie besuchen, ne? So wie ich damals irgendwie meinen Opa besucht habe oder so. Und klar, auch innerhalb Russlands, das habe ich in einem Artikel der Deutschen Welle gelesen, wegen der ganzen westlichen Sanktionen und wegen des Krieges in der Ukraine machen viele Russinnen und Russen gerade Urlaub eher im eigenen Land. Also wieder beliebt sind so Dachas, ne? Dacha, diese kleinen Häuschen auf dem Land. Oder eben auch Kreuzfahrten. Also irgendwie sind da einige Leute unterwegs mit dem Schiff. Und da gibt es wohl so eine Reiseroute, die durch altrussische Städte nordöstlich von Moskau führt. Und ja, ansonsten ist ja klar, ne, zwischen Moskau und der EU und so weiter und anderen europäischen Ländern gibt es momentan kein Flugverkehr. Und jetzt zum Beispiel in Krasnodar, also da, wo meine Familie lebt, da wurden mehrere Flughäfen einfach geschlossen. Also die können nicht wegfliegen oder so. Die sind auch davon betroffen. Aber die sind ja auch in der Nähe vom Schwarzen Meer dort. Da sind ja genug Kurorte, wo sie dann hinfahren können. Ist schon ein bisschen komisch. Vor allem, weil, wenn wir jetzt über die Schwarzmeerküste sprechen, in der Ukraine gibt es ja auch eine Schwarzmeerküste, was ja auch früher eine lebendige
Urlaubsregion.
Genau, Urlaubsregion war. Eine, zum Beispiel Odessa, eine wunderschöne Hafenstadt, in der Millionen Touristen früher Urlaub gemacht haben. Und seit der Invasion Russlands hat das alles verändert.
Ja, und passend dazu können wir eigentlich direkt auch in den Jetzt-Talk übergehen, weil mir hat tatsächlich eine Podcast-Hörerin und gleichzeitig auch frühere oder alte Bekannte, langjährige Bekannte geschrieben und eine Sprachnachricht geschickt und hat sich so ein bisschen an uns, aber auch an alle anderen gewandt, die diesen Podcast hören, weil sie so in so einem kleinen Dilemma ist. Also ihre Familie kommt aus der Ukraine und sie hat jetzt auch, sie ist eine Privatperson, also ist jetzt keine, sage ich jetzt mal, Person der Öffentlichkeit oder so, hat aber sehr viel natürlich, wie man wahrscheinlich auch als ukrainische Person nicht anders kann, jetzt seit dem Angriffskrieg sehr, sehr, sehr viel auf ihrer Instagram-Story und so gepostet und halt viel zum Krieg natürlich und halt nonstop versucht, Sachen zu mobilisieren, aufzuklären, whatever. So, und jetzt hat sie aber auch natürlich Urlaub mal gemacht oder gebraucht und hat Folgendes mir geschickt.
Ich habe in letzter Zeit jetzt nach meinem Urlaub oder auch im Urlaub vermehrt solche Nachrichten bekommen und da wurde ich halt kritisiert dafür, dass ich eben in den Urlaub gehe, obwohl ich mich so für den Krieg oder für das Ende des Krieges oder generell für die Ukraine halt eingesetzt habe. Und dann wollte ich auch dich persönlich auch fragen oder dass du die Zuschauer fragst, wie es denn aussieht, wie verhält man sich denn richtig? Ich habe jetzt auch eine Auszeit halt auch einfach gebraucht. Seit keine Ahnung wie vielen Monaten nutze ich jede freie Minute, um mich irgendwie zum Informieren. Bin nur noch am Nachrichten lesen und ich war halt total erschöpft. Ich war nur 4 Tage im Urlaub und habe mir das halt einfach gegönnt, weil ich das gebraucht habe.
Ja, genau. Also man merkt, sie ist da total verunsichert, weil sie eben auch Nachrichten bekommen hat in ihrer, auf ihre Story, wo sie halt ganz normal Urlaub macht. Wie es denn sein kann, wie kann sie normal weiter posten, wenn in ihrem Heimatland gerade Krieg herrscht. Also, dass das halt total unsensibel ist. Und sie war halt dann so ein bisschen fertig und hat dann gesagt, naja, man lässt sich halt schnell verunsichern, auch wenn man genau weiß, wieso man es tut. Ich habe sogar mich in meinem Urlaubspost gerechtfertigt und ich war die ganze Zeit selbst hin und her gerissen, wie lange hält man es denn in einer Welt ohne Licht und Glück auszuleben. Mhm. Also nach 4 Monaten war mein Akku einfach mal leer und ich habe mich halt 4 Tage lang mal nicht erkundigt, was in meiner Heimat los ist. Und ja, ich hatte ein schlechtes Gewissen, aber irgendwann macht es der Körper und die Psyche auch nicht mehr mit. So, und sie wusste halt nicht.
Ist verständlich.
Genau, und sie weiß halt nicht, ist es okay, gerade Spaß zu haben und zu lachen, wenn in der Familie gerade oder in der Heimat gerade Krieg herrscht und die Familie im Krieg lebt. Und genau, sie hat aber auch gesagt, dass ihre Cousine jetzt zum Beispiel auch nach ein paar Monaten zurück wieder ist, in die Ukraine, als sich die Truppen zurückgezogen haben und hauptsächlich auf den Donbass und den Süden zu konzentrieren, hat sich dann auch in der Familie einiges geändert. Also selbst die Verwandten haben dann gesagt, es ist wohl auch wieder sicher, in Anführungszeichen, soweit man das eben sagen kann, zurückzukommen, obwohl man es ja natürlich nicht weiß, aber trotzdem machen sie das eben, wie wir gerade auch gesagt haben, so dieses, man geht wieder zurück, man fängt wieder an zu leben, auch wenn man nicht so richtig weiß, wo es als nächstes knallt, sage ich jetzt mal.
Absolut.
Und ja, ich fand, es war irgendwie, ich kann mir diesen Zwiespalt natürlich auch zu einem gewissen Grad vorstellen, dass es noch halt 1000-mal schlimmer ist für eine Person, die durch familiäre Situationen und so einfach gar nicht anders kann, als sich eigentlich monatelang nonstop zu erkundigen, wie ist es gerade, wo ist gerade, was passiert da gerade, wie und so, wie ist da der Stand, sind alle noch okay und whatever so. Und ja, wir haben ja gesagt, wir haben jetzt 3-4 Monate schon.
Ja.
Irgendwann ist halt alles erschöpft und leer und irgendwann geht's
ja, das
auch
ist halt genau wie bei jeder anderen Krise auch. Man berichtet tagtäglich darüber, über ein Erdbeben, man berichtet über die australischen Brände wochenlang, man berichtet über den Krieg in der Ukraine und dann flacht das leider einfach ab. Zum einen von den Medien, man merkt, dass die Lage sich zwar nicht beruhigt in der Ukraine, aber dass es auch andere Themen gibt, die die Menschen interessieren. Und genauso ist es vielleicht auch bei Privatpersonen. Auch die müssen mal abschalten. Und auch die haben auch andere Themen in ihrem Leben, die trotzdem irgendwie auf der Agenda im Alltag stehen. Ne? Also auch dazu gehört auch Urlaub. Auch mal sich zu erholen und auch mal Energie wieder zu schöpfen. Neue Energie zu schöpfen, damit man weitermachen kann. Weil es bringt ja auch nichts, wenn jetzt alle Leute sich mit der Ukraine, mit dem Krieg beschäftigen, lesen, aufklären, ihre mentale Gesundheit darunter leidet und sie danach immer weniger und weniger tun können und sich immer weniger beteiligen können an Spenden, an Solidaritätsbekundungen, an sonst was, weil sie einfach keine Kraft haben. Das ist ja auch nicht die Lösung.
Ja, das ist der springende Punkt. Also, wenn sie weiterhin das machen will, dann muss sie ja zwangsläufig irgendwann die Batterien aufladen. Auch, ich glaube, klar, fällt es einem schwer und klar kann man das auch nicht. Vor allem nicht, wenn man da Familie hat und so oder weiß ich nicht. Also einfach da gerade total einfach, als einen direkt betrifft. Die Leute, die es direkt betrifft, für die flacht es ja nicht ab. Die informieren sich ja weiter.
Und natürlich.
Für die ist es ja, glaube ich, dann irgendwann schon echt auch krass, so diese Belastung von Überforderung oder irgendwie, klar, muss man dann auch irgendwie mal ein bisschen Hoffnung sehen. Und ich habe dann mal gegoogelt und versucht herauszufinden, naja, gibt es da irgendwie einen Leitfaden oder irgendwas, was einem helfen kann dabei. Und ich bin auf ein Interview gestoßen vom RBB. Und da hat nämlich die Autorin von dem Buch »Wie wir die Welt sehen, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen«, sie war auch gleichzeitig Afghanistan-Korrespondentin. Das heißt, sie hat halt so über den Medienkonsum in Krisenzeiten gesprochen in diesem Interview. Das fand ich ganz spannend, weil sie sagt, es ist total individuell, weil man halt überfordert ist mit so einem Konsum. Aber dadurch, dass wir eh ständig mit Push, Benachrichtigungen, Social Media und so, wir informieren uns nicht bewusst, sondern eher so, es wird auf uns eingeballert, so sozusagen. Also wir von allen Seiten kriegen wir irgendwelche Nachrichten mit. Und man hat es ja vielleicht eben in diesen Krisenzeiten wie Corona, aber jetzt auch Ukraine-Krieg und so, wie du schon gesagt hast, miterlebt, dass wenn man selbst damit die ganze Zeit von allen Seiten konfrontiert wird, ist man halt irgendwann ausgelaugt.
Ja.
Und sie wurde dann gefragt, wie kann man das denn hinkriegen, nicht zu sehr halt an super vielen negativen Schlagzeilen hängen zu bleiben. Und sie sagt halt, innerhalb dieser Kriegsberichterstattung sollte man eben auch schauen, wo die Nachrichten sind, die einem wenigstens so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen Hoffnung und Mut geben können. Das kann sowas sein wie der zivile Widerstand in Russland oder die Menschen, die in der Ukraine helfen, die Ärztinnen und Ärzte, Hebammen und Feuerwehrleute, die vor Ort sind. Und man schaut halt so ein bisschen, wo ist Solidarität vielleicht auch da mit Geflüchteten, vielleicht in den Nachbarländern. Und ja, es ist zwar nicht so, dass dann der Krieg weniger schlimm ist, aber es führt dazu, dass wir zumindest auch Hoffnung schöpfen können und vielleicht auch Ansätze sehen, wie man da vielleicht auch irgendwie rauskommt oder eben was Positives in dieser total krassen Tragödie zu sehen.
Ja.
Und man sollte vor allen Dingen auf Warnsignale achten. Also wenn man merkt, man ist total hilflos und man denkt sich, oh mein Gott, die ganze Welt ist schlecht, wie soll man nur in Zukunft werden und so. Und wenn man diese Art von Gedanken hat, dann sollte man so ein bisschen auf seinen Nachrichtenkonsum achten und mal eine Pause einlegen, wenigstens für einen Tag, wenn das möglich ist.
Ja.
Weil eben niemand auf Dauer diese Masse an negativen Informationen verarbeiten kann. Mhm. Und man kommt eben sehr, sehr leicht in so eine Spirale.
Aber bei der Hörerin war ja eben das Dilemma, dass sie jetzt böse Nachrichten bekommen hat, dass sie Urlaub macht. Also das war ja ihr Problem.
Genau, und sie hat uns halt gefragt, naja, findet man, ist es denn okay, dann sowas zu posten? Und also ich würde sagen, wir sagen, ja, es ist okay, posten.
Es ist natürlich auch, wie du schon vorhin gesagt hast, eine individuelle Entscheidung, wie viel du postest, wie viel du wunderschöne Momente aus dem Urlaub zeigst, wenn du weißt, dass es anderen Menschen gerade schlecht geht. Und da muss man das halt auch selber einschätzen. Also ich glaube, ich würde auch weniger posten, wenn ich wissen würde, dass meine Familie in der Ukraine ist und gerade Struggle hat. Da würde ich einfach aus reiner Empathie und Mitgefühl weniger Urlaubsbilder posten, weil ich mich einfach natürlich auch total komisch fühlen würde. Aber jetzt verurteilt zu werden, dass man in den Urlaub fliegt, ist natürlich schwierig, weil die Menschen verurteilen heutzutage eh einen super schnell. Wenn man mal einmal in den Urlaub geflogen ist und einmal ein paar Fotos gepostet hat und dann so Sachen kommen, ja, und wie, hast du jetzt vergessen, dass jetzt gerade in der Ukraine Krieg herrscht? Du darfst es nicht machen. Warum nicht? Natürlich darfst du das machen, aber vielleicht musst du das individuell auch selbst einschätzen, wie viel davon wirklich gut ist und wie viel vielleicht einfach wirklich too much ist.
Ja, also
ich weiß
jetzt
auch nicht, wie viel sie gepostet hat.
Bei ihr war es, also ne, jetzt an dem speziellen Fall geht es, glaube ich, nur darum, dass die halt ein einziges Mal in Urlaub geflogen ist in diesen vielen Monaten, seit es diesen Krieg gibt. Und dieses eine Mal, wo sie was anderes gepostet hat, da gab es dann halt so diese Kritik. Aber wie du schon sagst, so ich glaube, da muss man dann, also die Person, die einem das schreibt, ist wahrscheinlich selbst dann auch betroffen oder so. Aber ich weiß nicht, es ist sehr schwer da so, so zu sagen, man darf das oder man darf das nicht. Also erstmal darfst du an deinem privaten Profil alles machen. Das muss man dazu sagen. Du darfst bei deinem privaten Profil machen, worauf du Lust hast, auch wenn es andere Leute in irgendeiner Form irgendwie vielleicht gerade nicht perfekt finden oder es sie gerade stört oder so. Aber ja, da musst du halt vielleicht auch argumentieren können oder da musst du halt vielleicht erklären können, naja gut, mir geht's halt in dem Moment gerade nicht so, wie es mir geht's halt gerade vielleicht nicht gut und ich bin gerade im Urlaub und das zeige ich jetzt und wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du woanders hingehen. Es wird dann vielleicht aber auch wieder irgendwann um den Ukraine-Krieg gehen, aber auf Dauer kann ich das halt nicht nonstop. Und es ist ja auch ihr gutes Recht. Also ich finde, es ist das gute Recht von allen Leuten, das zu posten, was einem gerade halt irgendwie so beschäftigt.
Also ich habe auch mal mit einer Ukrainerin gesprochen, ganz lange her, auch nach dem Beginn des Krieges, die gerade dabei war, irgendwie Schutzausrüstung in die Ukraine zu schicken und seit Monaten irgendwie damit beschäftigt ist, Autos vollzupacken und an die Grenze zu fahren. Sie war auch selbst in der Ukraine und so weiter. Und ich habe auch vorhin mal geguckt, ob sie denn auch seitdem irgendwann mal sich erholt hat davon, von dem Ganzen, weil sie hat auch ihre Familie versucht, über die Grenze nach Polen zu bringen und so weiter und hatte da sehr viele Spendenaufrufe gestartet und so weiter. Und sie ist jetzt zum Beispiel auch am Eibsee in den Alpen und macht da Urlaub und postet auch Reels von wunderschönen Orten da in Eibsee, Garmisch-Partenkirchen ist es, glaube ich, in Bayern. Und ich habe das gesehen und dachte, oh Gott, zum Glück erholt die sich.
Ja, ich wollte gerade sagen,
atmet sie jetzt mal durch nach diesem ganzen Stress. Also ich glaube, es ist unmöglich, da immer weiterzumachen.
Ja, wie du sagst so, oder wie wir jetzt auch vorhin gesagt haben, das Leben geht weiter für alle. Und es ist natürlich sehr traurig zu sehen, dass es selbst in dem Kriegsgebiet irgendwie gerade nicht anders, nicht besser, nicht keine Ahnung was wird, aber selbst die machen ja weiter mit ihrem Leben, dann können wir das hier, glaube ich, auch und auch Leute, die betroffen sind. Und das heißt ja nicht, dass man sich dann weniger sorgt oder das heißt nicht, dass man weniger, sondern man macht das ja, um die Batterien wieder aufzufüllen. Und in dem Sinne ist es, finde ich, einfach richtig und wichtig.
So, kommen wir zum Aberglauben. Ich glaube, das ist die Lieblingsrubrik von ganz vielen Leuten, weil wir ja auch immer wieder Aberglauben zugeschickt bekommen von euch, netten Leuten. Das freut uns immer sehr. Also weiter her damit an nettemädchen@dasding.de oder einfach ganz easy zu uns rüber in die DMs auf Instagram schreiben. Und wir haben eine Sprachnachricht bekommen, auch eben von der Anna, von der Hörerin, die wir schon vorhin hatten, die das mit dem Baradinski-Kleb uns erzählt hat. Genau, sie hat natürlich hinten raus einmal einen Aberglauben, wenn man es auch so nennen kann, rausgehauen. Warum, wenn man es so nennen kann? Weil dieser Aberglaube, der kommt irgendwie vor, auch in dem berühmten Trickfilm Karlsson na Krysze.
Oh mein Gott.
Malische Karlsson.
Ich liebe den. Das ist ja eigentlich Karlsson vom Dach. Also müsste man eigentlich in Deutschland, glaube ich, auch kennen. Wenn man es kennt. Das ist der mit dem geilen Propellerhut, oder?
Nee, der hat den Propeller auf dem Rücken.
Ah, scheiße. Siehst du, ich dachte, er hat einen Propellerhut. Aber er hat irgendwo einen Propeller. Er fliegt.
Richtig.
Er so fliegt. Sehr habe ich es damals geliebt. Aber ich habe es tatsächlich angeschaut und Alter, ich hab das wirklich sehr, sehr gerne und sehr oft gesehen. Ich weiß zwar anscheinend zwar nicht mehr, wo der Propeller war, aber trotzdem. Und ich glaube, ähnlich wie bei Winnie Pooh gab es eine russische Version quasi. Also quasi eine russisch gezeichnete Version, oder?
Genau, ja, genau. Die Version auch früher aus den Sowjetzeiten wurde von einem russischen Regisseur gemacht und auch auf Russisch vertont. Und es ist super witzig. Also die Geschichte ist, kleiner Junge ist traurig, weil der irgendwie niemanden hat und dann kommt Karlsson vom Dach und bespaßt ihn da die ganze Zeit und das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr witzig.
Stimmt,
und ich habe
das war so
auch
sein Freund dann.
Ja, das war sein Freund, weil der keinen Hund bekommen hat. Wobei später hat er dann doch einen Hund bekommen und dann wurde Karlsson uninteressant. Auf jeden Fall, ich habe auch diese Trickfilme habe ich geliebt und Anna hat uns eine Sprachnachricht geschickt und ich spiele das einfach mal kurz vor.
Wenn du Karlsson, der живет на крыше, gesehen hast, da hat sie halt in der zweiten Folge, wo halt eine Nanny zu diesem kleinen Jungen gekommen ist und Carlos halt hinter ihr halt gebrummt hat mit seinem Motor und sie fragt, скажи мой милый ребенок, в каком ухе у меня жужжит? Ja, es gibt halt einen Aberglauben, wenn etwas in Ohren klingelt, also in sein eigenes Ohr klingelt, dann soll man jemanden fragen, in welchen Ohr es klingelt. Wenn eine andere Person richtig geraten hat, kann man sich was wünschen.
Ich wusste gar nicht, dass es ein Aberglaube ist, dass wenn es in den Ohren summt, dass man
ich
dann
auch
fragt,
nicht.
In welchem Ohr summt's? Und
ich
wenn du
nicht.
Richtig liegst, dann kann man sich was wünschen. Ich wusste nicht, dass es ein Aberglaube
Vor allem,
ist.
Was heißt
so
in welchem Ohr summen? Heißt das so Tinnitus-mäßig?
Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber bei Carsten ist es ja, wie die schon gesagt hat, diese alte Dame, die vorbeikommt und dem kleinen Jungen da irgendwie helfen will als Betreuerin, beziehungsweise weil die Eltern sie eingestellt haben. Und dann fliegt Carsten um sie herum und sie weiß nicht, in welchem Ohr es dann summt durch den Propeller.
Ah,
und dann fragt sie das.
Ah, okay, wow.
Aber ich habe noch nie gehört, dass man das auch im Alltag anwendet.
Ich auch nicht. Ich kenne das nur mit Wimpern. Also das kennt man, glaube ich, in Deutschland auch, oder? Wenn Wimpern
dass, wenn
ausfallen.
Ach so, dass man sich was wünschen kann. Ja,
wenn die, stimmt. Also wenn quasi bei mir eine Wimper ausgefallen ist und du sagst mir, bei dir ist eine Wimper ausgefallen, unter welchem Auge ist sie? Und ich
genau.
sage dann, die ist unter dem rechten und das stimmt, dann kann ich mir quasi, dann kann ich die wegpusten und mir was wünschen dazu.
Ja,
das
eigentlich
ja im Prinzip,
muss ich die Wimper doch rausnehmen und
ja,
muss von meinem Finger wegpusten,
stimmt, das,
oder?
So ist es, so ist es. Und das ja. ist ja im Prinzip jetzt nur dasselbe mit Ohrsummen. Das heißt, man kann eigentlich nie sicher sagen, ob es dann stimmt oder nicht. Naja, aber es
ja,
ist sehr cute.
Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist sehr, sehr süß, wirklich. Und Leute, ihr könnt euch tatsächlich Carsten, die russische Version, auf YouTube angucken. Da gibt's alles.
Geil.
Da gibt's alles.
Geil.
Irgendwie über 30 Millionen Aufrufe.
Ja, kein Wunder, zu Recht.
Ja. Ja.
Vielleicht gönne ich mir das. Vielleicht gönne ich mir das demnächst mal.
Also, wenn es bei euch jetzt irgendwie in den Ohren summt, wisst ihr Bescheid, sucht euch Leute, die euch dann sagen, in welchem Ohr es summt und dann.
Aber
könnt ihr euch was wünschen?
Wundert
Schön.
Euch nicht, wenn die euch vielleicht erstmal komisch anschauen, wenn ihr das machen wollt. Ach ja. Also wenn ihr auch einen Aberglauben an uns habt, wir lernen immer wieder was Neues. Ich glaube
ja.
wirklich, wir werden nie aufhören, diese Aberglauben irgendwie zugeschickt zu bekommen, was ich
ja.
sehr schön finde. Von daher schickt uns da gerne Sprachnachrichten per DM oder aber auch an jettemädchen@dasding.de, alles in den Shownotes verlinkt.
Genau. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir hoffen,
yes.
dass euer Sommer gerade schön ist und dass ihr irgendwas Schönes macht und die Sonne ein bisschen genießt. Und ansonsten bewertet gerne unseren Podcast.
Ja.
Natürlich wie immer gerne auf Spotify mit einem Sternchen. Am besten 5 Sterne geben und dann, genau.
Nee, nur 5 Sterne oder gar nichts. Das war eigentlich der Deal, glaube ich, den
Ach,
wir hatten.
Ja. Oh. Genau, oder Apple Podcast, da kann man ja auch bewerten und
mhm.
hört unseren Podcast natürlich in der ARD Audiothek, in der Das Ding App, auf dasding.de gibt's überall. Teilt gerne auch diesen Podcast,
mhm.
ist ja auch super wichtig, weil manche Leute wissen einfach gar nicht, dass wir existieren und dann könnt ihr gar nicht reinhören. Also
ja,
wenn ihr
schlimm.
Unseren Podcast einfach mal in eure russische oder lettische oder ukrainische oder kasachische WhatsApp-Gruppe reinschicken wollt, einfach weiterleiten und dann.
Oh ja, das wäre cool.
Naja,
ja, Leute, danke euch.
Ein bisschen mehr Klicks.
Danke
okay.
euch und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. See you in 2
ja,
weeks.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Давай тебе пока.
Давай.
Пока-пока. Tschüss.
Пока-пока.
Давай.
Всего хорошего.
Всем привет.
Давай,
Tschüss.
Всем привет.
Alles
давай.
Schöne Grüße. Пока. Bye.
Пока. Пока-пока.